In letzter Zeit haben wir mittwochs das Markus-Evangelium betrachtet und wir waren dann lange nicht stehen geblieben, aber lange in dem Kapitel 9. Und in diesem 9. Kapitel war die Rede, die schwere Rede Jesu von der Hölle. Es wird darum gehen, mit was für einem Leib geht man dann ins Leben. Und er sagte, wie ihr vielleicht noch in Erinnerung habt, und wenn deine Hand, Vers 43, für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wie bei der Musik lässt man manchmal den Refrain weg und singt dann den Refrain am Ende. So ist es in manchen Bibeln und ihr werdet auf jeden Fall in Vers 48 den Refrain haben. Vers 47, und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, bei wem ist das nicht der Fall? Bei uns Männern auf jeden Fall. Wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Nun, da müsste jedermann sein Auge entfernen. Aber in dem Neuen Testament sehen wir nicht, dass danach gehandelt wurde. Also hat der Herr offensichtlich eine andere Absicht gehabt. Aber er wollte auf jeden Fall, dass man es mit der Sünde und mit dem Anlass zur Sünde, mit dem, was uns zu Verhängnis wird, ernst nehmen. Es ist besser für dich, heißt es hier inmitten von Vers 47, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Sehr ernsthafte Worte. Und wie gesagt, wir haben diese Worte schon seit Wochen betrachtet, aus verschiedenen Blickwinkeln. Wer ein bisschen mehr Informationen dazu haben möchte, kann auf der Webseite unsere Botschaften finden oder bei YouTube. Da gibt es die auch. Nun ist es so, dass am kommenden Freitag und am Ostersonntag wir weniger Zeit haben werden für eine biblische Botschaft. Das heißt nicht, dass wir Zeit haben werden für eine unbiblische, sondern wir werden Programm haben. Und es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass ich heute zur Auferstehung reden würde, aber nicht so sehr von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, sondern von unserer eigenen Auferstehung. Und das habe ich vorgezogen, es also knüpft an bei der Serie, die wir meistens mittwochs, aber auch teilweise sonntags betrachtet haben. Und dann mündet das natürlich ein in das Thema der kommenden Woche und des kommenden Sonntags. Es gibt ein anderes Kapitel, wo wir dann auch viel Zeit verbringen werden, also relativ viel. 1. Korinther 15. Das werdet ihr, die ihr euch in der Bibel auskennt, erkennen als ein Kapitel, das sich mit der Auferstehung des Gläubigen befasst. 1. Korinther Kapitel 15. Die Auferstehung des Gläubigen. Und ich weiß, ich werde sehr viel Bezug nehmen auf andere Stellen in der Bibel. Wenn ihr nicht so flott die Stellen aufschlagt, ist das kein Problem. Bitte verliert euch nicht in das Umblättern auf Kosten des Verständnisses. Ihr könnt auf jeden Fall zuhören, wie ich die Bibel vorlese. Und sofern Gott mir Gnade gibt, werdet ihr das dann auch erkennen können, was ich damit sagen möchte, was vielmehr der Heilige Geist dadurch sagen möchte. In Römer 8, das hatten wir ebenso in der Serie, die wir kurz pausiert haben sonntags von dem Römerbrief. Wir sind gerade zwischen dem Ende von Kapitel 11 und dem Anfang von Kapitel 12. Aber jüngst hatten wir das 8. Kapitel. Und da steht, dass die Schöpfung und wir sind ein Teil der Schöpfung, und Gottes Geist, selbst Gottes Geist, wir alle stöhnen. Wir stöhnen unter den Missständen, unter der Last der Sünde. Der Heilige Geist natürlich nicht darunter, dass er gesündigt hätte. Eigentlich die natürliche Schöpfung auch nicht, sondern der Tod wurde verursacht durch des menschlichen Ungehorsams. Aber dort steht und wird gelehrt, dass wir sehnsüchtig nach der Erlösung unseres Leibes warten. Die Schöpfung wartet darauf, wir warten darauf, und während wir dann beten, stöhnt der Heilige Geist mit, denn manchmal wissen wir nicht einmal, wie zu beten. Wir sind am Ende unseres Lateins. Und der Herr aber, der kennt alle Sprachen, und er setzt da fort, wo wir aufhören, wo uns die Worte fehlen, selbst beim Beten. Und wir werden zu 1. Korinther 15 zurückkommen, aber ich nehme auch Bezug auf den zweiten Brief an die Korinther. In Kapitel 5 steht in den Versen 1 bis 4, dass der menschliche Geist ohne Körper nackt wäre, unbekleidet. Der menschliche Geist, oder wir können sagen die Seele, das Immaterielle des Menschen. Wenn dieses nicht einen Körper hat, ist ja wie nackt. Also heißt es nicht, dass wir sehnsüchtig darauf warten, auszuziehen, aus dem Leib auszuziehen und nie wieder bekleidet zu sein. Nein, wir warten sehnsüchtig darauf, überkleidet zu werden von einem viel schöneren Kleid, einem unverweslichen. Und gemeint ist von einem nicht verweslichen Leib. Gott schuf uns, wie gesagt, materiell und immateriell. Wenn er uns erlöst, so erlöst er uns materiell und unmateriell, mit Ausnahme der sündhaften Natur. Dein Fleisch sozusagen im geistlichen Sinn ist unverbesserlich. Das, was in dir haust, wie ein Fremdkörper, wie ein Fremder in deinem Leib, das ist unverbesserlich. Aber Gott errettet uns nicht nur geistlich, sondern auch physikalisch. Wäre es möglich, bei Gott zu sein ohne Körper? Ja, und ich meine insofern, die Gläubigen, und das haben wir auch jüngst gesehen an einem Mittwochabend, glaube ich, wo wir zu den verschiedenen, was kann man sagen, Haltestellen, Aufbewahrungsorten gesprochen haben, Hades, Sheol, Gehenna und so weiter, diese Begriffe. Gläubige, wir würden sie Christen nennen, Gläubige, die sterben, das Immaterielle, die Person ohne Leib geht zum Herrn hin. Paulus sagte, abwesend vom Leib, anwesend beim Herrn. Aber als diese drei auf dem Berg der Verklärung waren, mit drei Menschen, also Petrus, Johannes und Jakobus, als diese drei mit dem Herrn und den anderen beiden, Elia und Mose waren, hatte der Herr Jesus Christus einen verherrlichten Leib. Hatten aber Mose und Elia keinen verherrlichten Leib. Die waren Seelen, also verherrlichte Menschen, aber noch hatten sie nicht ihren Leib, obwohl sie sichtbar waren. Und wenn wir sterben, geht unser Leib nicht sofort zum Herrn. Das kommt noch. Wir gehen zu ihm hin, aber unser Leib nicht. Und das ist etwas, was manche nicht verstehen und dass sie nicht unterscheiden. Also ja, man kann verherrlicht sein in, also sündlos und bei dem Herrn sein in seiner Persönlichkeit, in seiner Person, obwohl sein Leib noch nicht angekommen ist. Die Hoffnung auf eine leibliche Auferstehung ist von solchen, die an den biblischen Gott glauben, seit Jahrtausenden schon gehegt. Ich denke an Hiob. Hiob lebte vielleicht zu der Zeit von Abraham, auf jeden Fall lange vor der Zeit des mosaischen Gesetzes. Und er sagte in diesem Buch, dass entweder das Älteste ist oder zumindest von der ältesten Person nach, also Hiob 19, den Versen 26 und 27, da lesen wir, dass dieser, der so sehr gelitten hat, Hiob meine ich, lange bevor die Bücher Mose geschrieben wurden, dass er aus seinem Fleisch und mit eigenen Augen Gott schauen zu können glaubte. Also er glaubte, er würde später mal mit eigenen Augen aus seinem Fleisch Gott sehen. Und zwar nachdem sein Fleisch verwest war und von Würmern zerfressen. Also so ein Glaube hatte dieser Mann aus der Antike. Wir lesen dann auch in Johannes 11, ich dachte, dass ich hier eine andere Stelle habe, aber die fällt mir nicht ins Auge. In Johannes 11 kam der Herr Jesus Christus, nachdem Lazarus schon 4 Tage im Grab lag, nach Bethanien. Und Martha ging zu ihm hin und sie sagte, also Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Aber sie glaubte fest daran, dass ihr Bruder, und dass natürlich sie auch, am letzten Tag auferstehen würde. Der Körper ist nicht etwas, was am Ende weggeworfen wird. Er ist nicht ein Gefängnis, aus dem man befreit sein muss und zu dem man nie wieder zurückkehren will. Und obwohl er jetzt von Sünde und Sterblichkeit behaftet ist, ist er dennoch die Behausung Gottes und somit ein Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6,19. Gott wird unsere Leiber nicht für immer im Grab zurücklassen. Dies gilt sowohl für die Gläubigen als auch für die Ungläubigen. Obwohl sein Umgang mit den Leibern der Ungläubigen ein Thema ist für eine andere Zeit. Daniel spricht, das war die andere Stelle, die, woran ich gedacht habe. Daniel Kapitel 12, Vers 2 spricht von der Auferstehung der einen zum ewigen Leben und der anderen zur ewigen Schmach und Schande. Ja, sowohl die Gläubigen als auch die Ungläubigen haben eine unsterbliche Seele. Dies ist zu wissen und zur Kenntnis zu nehmen sehr wichtig. Denn manche sagen, man bekommt das ewige Leben, wenn man an Jesus Christus glaubt. Glaubt man aber nicht an Jesus, so stirbt die Seele und hört auf zu existieren. Sie würden also nur an die Unsterblichkeit der gläubigen Seele glauben, was nicht im Einklang steht mit der Heiligen Schrift. Und das will ich auch durch folgende Stelle verdeutlichen, und zwar Johannes 5, die Verse 28 und 29. Verwundert euch nicht darüber, Johannes 5, 28, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben, aus der Sicht Gottes das Gute. Okay, nicht, dass ihr denkt, dass man errettet wird durch gute Werke. Aber die Leute, die errettet sind, sie tun auch die guten Werke. Sie sind in Christus Jesus geschaffen, Epheser 2,10, zu guten Werken, also die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Wenn die Idee, dass später mal die verherrlichte Seele
die verherrlichte Seele mit seiner Behausung, mit dem Leib, wieder vereint sein soll, schwer vorstellbar und deshalb unglaubwürdig vorkommt, so reiht man sich mit anderen der Vergangenheit ein, die sich damit schwer taten. Das war der Grund, weshalb Paulus sich mit dem Thema auseinandersetzte. Laut 1. Korinther 15, Vers 12 predigte die Gemeinde einerseits, dass Christus aus den Toten auferstanden war, andererseits sagten etliche unter ihnen, es würde keine Auferstehung der Toten geben. Also waren Einsichten aus der griechischen Philosophie und aus dem jüdischen religiösen Liberalismus, zum Beispiel von den Sadduzäern, welche die Auferstehung leugneten, in die Lehre der Gemeinde übernommen worden, schon zu diesen frühen Jahren der Kirchengeschichte, der Gemeindegeschichte. Vielleicht wollten manche in der Gemeinde sich von der zynischen Kritik der Welt in Schutz nehmen, die über die Idee gelacht hat, die auch manche Juden gelehrt hatten, dass bei der Auferstehung genau das von der Erde wieder hergegeben wird, was beim Tod der Erde gegeben wurde. Du bekommst genau das wieder heraus, was du in die Erde gegeben hast. Hatten sie gelehrt. Und natürlich haben die Leute darüber gelacht, weil wer will dann überhaupt sich auf eine Auferstehung freuen? Denn bei den Beerdigungen spricht man so oft, und es ist eigentlich falsch, das zu sagen, aber habt ihr das nicht bei den Beerdigungen gehört, der Tod kam für sie oder für ihn wie eine Erlösung vor? Erlösung, sagt man, Erlösung. Ja, damit leugnen sie, also zumindest für die Verlorenen, die Existenz einer Hölle. Weil wenn es die Hölle gibt, dann ist der Tod, egal welcher, keine Erlösung. Tut mir leid, aber es ist so. Wer würde darauf freuen oder hoffen, wieder unerlöst zu sein, um das Wort zu benutzen, und wieder in den Leib zurückzukehren, wenn der Leib nach wie vor dem Fluch verfallen wäre? Und wie könnte das überhaupt möglich sein? Schließlich ist von manchen Körpern nichts mehr übrig geblieben. Manche Körper sind mittlerweile mehrfach wiederverwendet worden. Denkt an die Missionare, die von Kannibalen gefressen, also gegessen wurden. Oder, also wir wollen ja nicht zu lange darüber nachdenken, aber selbst die Bausteine wurden mehrfach gebraucht, könnte man sich vorstellen, zumindest ein Teil davon, auf molekularer Ebene. Zu welchem Körper sollen diese denn zugeordnet werden? Und was ist mit denen, die durch atomare Sprengkörper augenblicklich eingedampft wurden? In der 11. Klasse habe ich einen Bericht geschrieben über erfüllte Prophetie. Ich hatte einen Englischlehrer, der jüdischen Glaubens oder zumindest Abstammung war. Und das hat ihn fasziniert und mich auch natürlich. Und meine Mutter und ich sind zu einer Bibliothek nach Madison in Wisconsin hingereist und haben die Zeitschriften aus 1948 und so weiter gelesen von den unmittelbaren Folgen der Atombomben damals. Da war nichts übrig geblieben als nur ein Schattenbild an dem Gemäuer Hiroshimas oder Nagasakis. Also gibt es zweifache Frage der Zyniker und Skeptiker hinsichtlich der Auferstehung des Leibes. Nummer eins, wie soll denn das möglich sein? Wie soll eine Auferstehung möglich sein? Durch welche Kraft also? Und zweitens, wenn es möglich wäre, sagen wir, es würde möglich sein. Mit was für einem Leib kommt man? Und das ist genau das, was man in 1. Korinther 15, 35 findet. 1. Korinther 15, 35, aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen? In Matthäus 22, 23 bis 32 setzten sich die Sadduzäer mit Jesus über die Frage der Auferstehung auseinander. Sie leugneten die Lehre der Auferstehung. Und der Herr antwortete in Vers 29, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Und auch ich will mich heute auch nicht lange mit der ersten Frage beschäftigen. Entweder gibt es Gott oder es gibt ihn nicht. Und wenn es ihn gibt, was eigentlich jeder intuitiv weiß, bis er diese Erkenntnis verdrängt, sagte uns Römer 1, 18 bis 20, so dürfte für ihn kein Ding, also ich rede jetzt von Gott, so dürfte für ihn kein Ding unmöglich sein. Wer aus dem Nichts geschaffen hat und aus dem Staub die Lebewesen inklusive der Menschen gemacht hat, dem soll es nicht schwerfallen, aus dem, was von der zerfallenen Materie noch übrig bleibt, das wiederherzustellen, was es früher gegeben hat, in einer oder in einer anderen Form. Er hat damals Eva aus einem Teil von Adam geschaffen. Er kann dem Abraham aus den Steinen Kinder erwecken. Ihm ist nichts zu schwer. Ob man daran glauben will oder nicht, ist eine andere Frage. Ich tue mich damit nicht schwer. Wenn du dich damit schwer tust, dann ist deine einzige Hoffnung der Hedonismus, dass du von diesem Leben noch viel bekommst. Hoffnung der Hedonismus, dass du von, ja, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. 1. Korinther 15, Vers 32. Ja, also wenn es keine Auferstehung gibt, genieß dein Leben. Denn wenn du stirbst, ist es alles vorbei. Also ich predige das nicht, ich sage nur, so denken die Menschen. Und es ist auch logisch, so zu denken. Übrigens, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann sollst du nicht so handeln. Aber diese anderen, koste das Leben voll aus, bevor du mit deinem Existenz aufhörst. Wenn du richtig liegst, dann sind keine Konsequenzen, keine Rechenschaft, keine Strafe. Wenn du nie vor Gott verantworten musst, wenn du nie von Gott gestraft wirst, dann gilt es, das Beste aus deinem Leben zu holen, was auch immer du darunter verstehst. Für manche heißt das Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Sex und Drogen und Rock'n'Roll. Für andere Erlebnisse. Adrenalinrausch, Sport. Für andere Schönheit. Ob Gärten oder Konzerte oder Kunstgalerien. Für andere Familie. Für andere Fantasie und Ablenkung, für andere die Umwelt. Rette das, was letzten Endes nicht zu retten ist. Wozu retten? Für wen retten? Für die kommende Generation? Weshalb? Ach, damit sie es dir nicht nachtragen. Hey, aber du existierst nicht. Was macht es dir aus? Dich gibt es nicht mehr. Warum denn die Welt retten? Wem trägst du dann Verantwortung? Also eigentlich stimmt das nicht mit atheistischem Denken überein. Es ist in sich unkonsequent, inkonsequent. Aber wenn es keine Auferstehung gibt, suche dir das aus, was dir Freude macht und mach es. Also vielleicht wird es für dich Drogenrausch sein. Andere sagen, ha, nee, da macht man sich nur kaputt. Lange leben, gesund leben, Spaß, also Kur und Massage und was weiß ich alles. Wenn es aber doch die Auferstehung gibt, hast du, wie man sagt, schlechte Karten. Der Atheismus und der Materialismus leugnen nur. Ja, genau. Es gibt keinen Gott, es gibt nur Materie. Das leugnet nur. Aber diese Dinge bieten dem Menschen keine Hoffnung. Insofern ist Atheismus sehr pessimistisch. Deine einzige Hoffnung ist, mit dem Tod ist alles aus. Aber sonst gibt es keine Antworten auf den nagenden Fragen, die wir haben. Wozu das Ganze? Warum habe ich einen Gerechtigkeitssinn, wenn es den Gerechten nicht gibt? Also insofern sind sie pessimistisch. Was die von ihnen abgestrittenen Seele der Menschen nicht zufriedenstellt. Ich würde die Frage, die Paulus an den König Agrippa und die anderen gestellt hat, wiederholen. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Apostelgeschichte 26, 8. Die Antwort auf beide Fragen ist zusammengesehen kurz und bündig. Du Gedankenloser, steht in Schlachter. Oder noch kürzer bei der Elberfelder, du Tor. Oder im Griechischen ohne du, einfach Tor. Obwohl das Wort eigentlich heißt Unvernünftiger. Unvernünftig. Das ist nicht sehr schmeichelhaft, aber es passt zu der Einschätzung der Bibel. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Psalm 14, 1 und 53, 2. Wenn Menschen die göttliche Herkunft der Menschen leugnen, wie soll sie denn an eine übernatürliche Zukunft der Menschen glauben? Wenn sie das, was sie beobachten können, aufhalten, nämlich Gottes ewige Kraft und Gottheit, Römer 1, 18, wie sollen sie das nicht aufhalten, was sie noch nicht beobachten können? Die Auferstehung des Toten oder der Toten. Also wird die erste Frage schnell beantwortet. Wie soll das möglich sein? Die Antwort kann man mit zwei Worten geben oder weniger. Gott kann oder einfach Gott. Das ist die Antwort. Wie soll das gehen? Gott. Die Antwort auf die zweite Frage aber verlangt etwas mehr Zeit. Und wenn ihr auf die Uhr schaut, dann denkt ihr mehr Zeit als Punkt 1. Na, ich werde das so schneiden, wie ich Zeit habe, zur Verfügung habe. Aber wir lassen uns durch die Schrift einschränken. Und das ist keine große Einschränkung, denn die Schrift gibt uns eigentlich recht viel an Informationen. Ich habe mir in den vergangenen Wochen einige Fakten zusammengesucht, die zu dieser Frage einen Bezug haben könnten. Aber die ersten vier Beobachtungen werde ich in Anlehnung an, ja, um es ehrlich zu sagen, die Punkte selbst an eine Botschaft von John MacArthur lehnen sie sich stark an. Denn ich finde, dass er durch diese vier Punkte den Inhalt der Schrift gut zusammengeknüpft hat. Und zwar, soweit die Zeit reicht, 1. Korinther 15, die Verse 35 bis 49. Und ich sage euch die Punkte, ob wir sie jetzt alle behandeln können oder nicht. Das Argument der Analogie, also eine Gleichstellung. Wir werden eine Ähnlichkeit sehen zu etwas, was wir täglich erleben. Zweitens, das Argument der Form. Drittens, das Argument der Widersätze oder Kontraste. Und viertens, das Argument des Prototyps. Es gibt einen Menschen, dem wir gleich sein werden. Nun fangen wir mit dem Argument an von der Analogie des Samenkorns. Samenkorns. Wir haben unter uns einen Landwirt oder zwei. Warum sollte die Frau nicht dazu zählen? Ich weiß nicht, wer von euch die Tiere als Studium hatte und wer die Pflanzen, aber ich habe in Erinnerung vielleicht falsch, dass den einen Schwerpunkt hatte und der andere die andere. Ach, meine Grammatik ist im Eimer. Okay. Aber ihr wisst, ihr braucht ja nicht Landwirte zu sein, um zu wissen, dass man ein Samenkorn nimmt und in die Erde hineintut. Und wenn man nachschaut, wird man sehen, dass dieser Keim ja zerfällt. Wenn er aber aufgeht, bringt er Leben hervor. In der dritten Klasse wollte unsere Lehrerin, dass wir alle etwas pflanzen. Und ich habe gute, also ich war immer der Streber, der wollte die größte Pflanze haben und dies und jenes. Also was habe ich gemacht? Ich habe einen Becher genommen, die beste Erde weit und breit genommen und ein paar Pferdeäpfel genommen, reingetan. Und was weiß ich alles? Also ich habe das so gedüngt, dass die, also ich weiß nicht, ob es säurig war oder was. Natürlich keimte dieses Samenkorn nicht. Alle anderen hatten Pflanzen, die gediehen waren, aber mein blieb tot. Aber unter normalen Umständen gibt es zuerst eine Auflösung. Sehen wir die Ähnlichkeit? Das ist eine Analogie zum Samenkorn. Auflösung, der Same zerfällt. Aber es gibt einen Unterschied. Der Same unterscheidet sich von der Pflanze, die da daraus hervorgeht, in Qualität und in Größe. Die Pflanze ist ein kleines Korn und die Pflanze, die daraus entsteht, kann sehr viele Meter hoch sein. Also die Qualität des Samenkorns, ich weiß, es gibt schöne Erbsen und Maiskörner. Also wir haben auch früher in der Schule schöne Kerne genommen und daraus Bilder gemacht und so, weil manche Kerne schon ein bisschen farbenfroh sind, rötlich, gelb, grün und so weiter. Aber die meisten, die ich kenne, sind so bräunlich und trocken und nicht vielversprechend. Sie unterscheiden sich also, die Körner unterscheiden sich von den Pflanzen, die daraus hervorgehen. Aber es gibt eine gewisse Kontinuierlichkeit, also Kontinuität. Oh Mann, sagt ihr es, Kontinuität. Hätte ich mehrmals üben sollen. Das, was aber hervorgeht, ist mit dem schon verbunden. Genetisch, das wissen wir mittlerweile. Das, was in dem Kern ist, ist identisch, genetisch identisch zu dem, was davor hervorgeht. Und auch in diesem gewissen Sinn, es wird nicht ein Fremdkörper sein, ein Fremdwesen sein, sondern es wird irgendwie mit dem alten Leib verwandt sein. Also nicht nur entfernt verwandt, sondern das sind wir. Der neue Leib wird unser Leib sein. Der Herr Jesus gebrauchte ein ähnliches Bild in Johannes 12, wo er sagte, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Also liebst du dein Leben, dann bleibst du allein, trocken, ungekeimt. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, okay, ich nehme die Verwesung in Kauf, mein Leben ist nicht alles, was es gibt, ich lebe für die Ewigkeit, nicht für die Zeit, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer an die Auferstehung nicht glaubt, weil er etwas Vergleichbares nie gesehen haben will, wird als unvernünftiger abgestempelt. Denn er ist von unzählbaren Beispielen umgeben. Und wenn diese Beispiele wuchern und man sie stundenlang zurückschneiden muss, sollte man dabei bedenken, wo kamen sie alle her? Sie kamen teilweise aus Samen, die fast unsichtbar und unvorstellbar klein waren. Genetisch sind sie aber voneinander unzertrennlich. Die genetische Information in dem Samenkorn ist zudem, das daraus hervorgeht, identisch. Insofern kann man sagen, dass der Körper, der daraus hervorgegangen ist, dem Samenkorn zugehörig ist. Also ist es auch mit dem Auferstehungsleib. Die geistliche Realität, die Persönlichkeit ist dieselbe. Sündlos mittlerweile, aber mit der alten Person dieselbe. Also dieselbe. Selbst in diesem Leben werden die Zellen übrigens durch andere ersetzt. Das Prinzip der Ersetzung ist uns auch nicht fremd. Ich bin zwar kein Arzt, bin auch nicht ein Doktor der Theologie, aber es ist von mir, der ich in meiner Kindheit war, nicht mehr viel übrig geblieben, obwohl es von mir mittlerweile wesentlich mehr gibt als damals. Aber ihr versteht, was ich meine. Und übrigens ist es Gott, der dies zustande bringt. Vers 38 sagt, Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Das erinnert mich an 1. Mose 1. Ein jeder nach seiner Art. Ist es nicht erstaunlich, dass schon vor tausenden Jahren Gott genau das Argument nahm, dass der Evolutionshypothese entgegengesetzt ist? Die sagen, ein jeder anders als seine Art. Also neue Lebewesen entstehen aus alten, anderen Lebewesen. Gott sagt, die bringen nach ihrer eigenen Art hervor. Und das beobachten wir übrigens. Die fehlenden Glieder, die fehlen noch. Und sie haben noch nie gesehen, dass es einen Zusatz an genetischen Informationen gegeben hat durch natürliche Prozesse. Dazu braucht es Intelligenz. Dazu braucht es Gott. Und doch lesen wir in 1. Mose 1, 11, 12, 21, 24, 25, ein jeder nach seiner Art. Dies ist genau das, was die Evolution, wie gesagt, leugnet. Ist es denn verwunderlich, dass die Menschen die Auferstehung ebenso lächerlich darstellen wollen? Wenn man mit Gott bezüglich der Ursprünge anderer Meinung ist, wie sollte es bei der neuen Schöpfung anders sein? Letzten Endes ist es eine Frage des Glaubens. Gott hat es zwar beobachtet, wir nicht. Wir müssen ihm entweder beim Wort nehmen oder ihm nicht beim Wort nehmen. Gott gibt uns Hinweise und Indizien, aber er verlangt von den Menschen Vertrauen, wenn sie dafür belohnt sein sollen. Dem Unglauben belohnt er nicht. Er will dein Vertrauen, nicht dein Misstrauen. Nebenbei bemerkt, ist es nicht interessant, dass die Wissenschaftler eine fein ausgekugelte Vorstellung haben für die Entstehung der Animalia, aber für die Entstehung der Pflanzenwelt haben sie eigentlich keine Erklärung. Die ganze Lehre der Evolution beruht größtenteils auf die Tiere. Und sie haben keine Erklärung für die Pflanzen. Aber das sei dahingestellt. Die Wahrheit, die bei dieser Lehre nicht übersehen werden soll, ist, wie das Samenkorn unscheinbar und bescheiden ist, gegenüber der Herrlichkeit der Pflanze, die daraus hervorgeht, so steht auch unser Auferstehungsleib im Verhältnis, oder man könnte sagen, zu dem nicht im Verhältnis, was er früher war. Ist das so schwer? Ist das für dich so schwer? Der Heilige Geist und durch Paulus wird uns gesagt, das dürfte uns nicht so schwer sein. Wir sehen das jeden Tag. Ich schaue zum Fenster raus und ich sehe Pflanzen. Das sind Beispiele dessen, was mit uns geschehen wird. Das, was in die Erde gegeben wird, steht gewissermaßen im Verhältnis zu dem, aber das, was hervorgeht, bei den Gläubigen wird schöner, größer, herrlicher, stärker sein. Das war die Analogie. Dann gibt es ein Argument von der Form des Fleisches. Und zwar lesen wir, und ich habe das leider nicht vorgelesen, ich lese ab Vers 35 und ich weiß, ich werde die Botschaft unterbrechen müssen und ich weiß nicht, vielleicht die Woche nach Ostern kehren wir zu diesem Thema zurück und betrachten die restlichen Punkte. Aber ich möchte das lesen. 1. Korinther 15, 35. Aber jemand könnte einwenden, tut man auch, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenloser, Du Unvernünftiger, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Kern oder Korn. Etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat. Und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Und nun haben wir das Argument von der Art. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es gibt also unterschiedliche Arten von Körpern, die Gott vorgesehen hat. Die Vielfalt ist unvorstellbar divers. Größer als die Anzahl der Atome im Universum sind die Möglichkeiten der Vielfalt der Lebewesen. Damals hatte man die Aminosäuren noch nicht entdeckt. Aber die Unterschiede zwischen den Fleischsorten waren ihnen durchaus bewusst, schon vor 2000 Jahren. Damals hatte man nicht die Teleskope und auch nicht die Mikroskope, die man heute hat. Aber Unterschiede waren selbst damals zwischen den Himmelskörpern, wohlgemerkt Himmelskörpern, dennoch erkennbar. Wie viel mehr heute? Selbst der Mond unterscheidet sich von der Erde in seiner Beschaffenheit. Die Planeten unterscheiden sich untereinander. Und das sind nur die wenigen in unserem Solarsystem. Meine Fähigkeit, dies zu begreifen, ganz davon zu schweigen, sie zu beschreiben, ist kläglich begrenzt. Ich kann nicht einmal damit beginnen. Das sind die Arten, die Fleischsorten, die verschiedenen Körper. Es gibt Unterschiede auch der Herrlichkeit. Und mit diesem Punkt werde ich dann beenden, also die Botschaft beenden. Aber es gab Unterschiede, unterschiedliche Arten von Körpern und es gibt unterschiedliche Herrlichkeiten dieser Körper. Herrlichkeit ist das sichtbare, erkennbare, wahrnehmbare Merkmal der dahinterliegenden Beschaffenheit. Was gibt es nicht für herrliche Bilderbänder, die man auf dem Kaffeetisch haben könnte? Also große Bücher mit Hunderten von prächtigen Bildern. Früher machte man so etwas. Jetzt steht ein Flachbildschirm, der breiter ist als meine Spanne, hier, die eine Wand zudeckt, worauf aber auch herrliche Bilder zu sehen sind. Ich war vor einigen Monaten in der Wohnung eines jungen Mannes. Da lief die ganze Zeit, wo ich da war, Naturprogramme, übrigens nebenher gemerkt. Möchte ich euch dazu ermutigen, dass ihr diese Gepflogenheit nicht habt. Schaltet bitte dieses Gerät aus, lest, werdet Leser, nicht nur Zuschauer. Leser denken, Zuschauer werden manipuliert. Vielleicht gibt es Ausnahmen. Es gibt bestimmt Vorteile und ich sage nicht, dass es sündhaft ist, einen Fernseher zu haben. Aber seid bitte nicht blauäugige Konsumenten. Die Leute, die dahinter stehen, wollen dich beeinflussen. Sie wollen nicht nur dich beeinflussen, sie wollen die Massen beeinflussen und ihren Bann vereinnahmen. Die haben eine Agenda, sie haben einen Plan. Und er ist auch kein guter Plan. Aber, da lief die ganze Zeit, wo ich da war, ein Programm, mindestens, also Naturprogramme. In diesem Fall war es die meiste Zeit ein Programm zu den Polarlichtern. Der Bildschirm hat eine unglaubliche Auflösung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel das Gerät gekostet hat. Da bekommt man bei den Aufnahmen den Eindruck, als würden die Sterne zum Greifen nah sein. Als könnte man die Fische mit Händen fangen. Als könnte man bei den Nahaufnahmen in die Blumen hineinklettern. Und was tun diese Bilder? Eigentlich widerspiegeln sie, erzählen sie von der Herrlichkeit Gottes. Wer die Vielfalt und die Majestät Gottes nicht anerkennen will, muss sich einen Ersatzgott ausdenken, worauf er alles zurückführen kann. Unendlich viel Zeit, Jahre, Milliarden, sollen das Unmögliche möglich erscheinen lassen? Willst du wissen, wie die Auferstehungsleiber sein werden? Sie werden unterschiedlich sein, untereinander, unendlich unterschiedlich. Und sie werden herrlich sein. Du wirst dich nicht nur von anderen unterscheiden, wie es auch jetzt der Fall ist. Du wirst wiedererkennbar sein. Mehr noch, du wirst nicht nur erkennbar sein, sondern auch erkennen. Dies hat mit einer tiefen Erkenntnis zu tun. 1. Korinther 13, 12. Paulus sagte, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Für Gott ist also die Form des Leibes kein Problem. Wir haben die Analogie, also die Parallele zu dem Samenkorn gesehen und jetzt haben wir die Form geschildert, wie vielfältig und herrlich sie ist und sein wird. Das waren aber Ähnlichkeiten zu dem, was wir beobachten können. Und ein anderes Mal können wir die Widersätze oder die Gegensätze sehen. Die Unähnlichkeiten zu dem, was wir kennen. Also es gibt eine Menge noch, die man zu entdecken hat hinsichtlich des verherrlichten Leibes. Ich hoffe, ihr seid auf den Geschmack gebracht worden, dass ihr dann hörig sein werdet, dass ihr beim Lesen der Bibel interessiert seid und Ausschau haltet, welche Hinweise gibt uns Gott über unseren zukünftigen Zustand. Aber ich kann euch sagen, der wird nicht schlecht sein, sofern man im Glauben ist. Und deshalb will ich euch fragen, am Ende, so schön wie der Leib sein wird, der verherrlicht wird, so unschön wird der Leib sein, der ins Verderben geht. Ich will nicht darüber hinausgehen, was die Schrift dazu sagt, aber das, was man erlebt in dem wiederhergestellten Leib eines Ungläubigen, ist alles andere als schön. Und das willst du auf jeden Fall meiden. Und aus Liebe sage ich euch, wenn ihr noch nicht euren Glauben in den Herrn Jesus Christus gesetzt habt, bitte denkt ernsthaft darüber nach. Natürlich wollt ihr euch die Kosten, überschlagen. Nicht einfach rückartig eine Entscheidung für Jesus treffen, eine Art Notausgang. Nein. Aber andererseits sollt ihr das nicht auf die wörtlich lange Bank schieben. Wie lang diese lange Bank ist, ich sage euch, nicht so lange, wie ihr braucht, wenn ihr euch nicht für Jesus entscheidet. Unser Gott und Vater, Es ist immer ein Vorrecht, in dein Wort hineinschauen zu können. Deine Wahrheit klärt uns über so viele Dinge auf. In deiner Liebe hast du uns das geschildert, was wir nicht intuitiv wissen könnten, aber aus Liebe teilst du uns Informationen mit, damit wir uns auch darauf freuen können, damit wir uns auch darauf vorbereiten können. Wir danken dir für diese große Liebe und Zuneigung. Im Namen Jesu. Amen.